Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Anspach und heute geht es um OECD Säule 2. Rückschau, Status quo und Ausblick. Zum 1. Januar 2024 hat das BEPS Inclusive Framework die neue konzernrechnungslegungsbasierte globale Mindeststeuer der OECD von 15%, im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Säule 2 oder Pillar 2 bezeichnet, eingeführt, die auch Deutschland fristgerecht lokal umgesetzt hat. Viele betroffene Konzerne sind durch eine mehrjährige Vorbereitungsphase gegangen und einige kapitalmarktorientierte Konzerne haben jetzt auch schon erste Anwendungserfahrungen mit Pillar 2 aus ihrem Zwischenabschluss zum 30. Juni 2024. Wir machen heute eine kurze Rückschau, besprechen dann den Status quo von Säule 2 sowie die ersten praktischen Anwendererfahrungen und geben einen Ausblick auf die noch zu erwartenden Entwicklungen. Unser heutiger Gast, Steuerberater Dr. Andreas Kowalik, ist als Gesellschafter und Steuerpartner bei der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München tätig und arbeitet dort im Bereich Tax Technology Consulting. Er ist regelmäßiger Autor unserer Zeitschrift Der Betrieb und beleuchtet dort seit Jahren vor allem OECD Säule 2 sowie Automations- und Digitalisierungsthemen. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, lieber Herr Dr. Kowalik.
Ich freue mich, heute mit Ihnen den Podcast zu machen.
Kommen wir gleich schon zu meiner ersten Frage. Was ist für Ihre betroffenen Kunden und die deutsche Steuerverwaltung das wirklich Neue an Säule 2?
Ja, Säule 2 ist, was viele Unternehmen mittlerweile auch ein bisschen vergessen haben, eigentlich das letzte Kapitel aus der sogenannten BEPS-Agenda der OECD, die diese bereits ab 2013 umgesetzt hat, also rund 10 Jahre her. Kapitel 1 umfasste die Besteuerung der digitalen Wirtschaft, zu deren Reform sich aber keine Mehrheiten fand. Die OECD hat dann dazu ihr sogenanntes Zwei-Säulen-Modell vorgestellt, aus dem wir heute die Säule 2 behandeln, also die globale Mindestbesteuerung von 15%. Was ist jetzt so das wirklich Neue an OECD Säule 2? Das sind sowohl für mich als auch für meine Kunden eigentlich 3 Dinge. Der erste Punkt ist, ich glaube, viele Unternehmen hatten nicht erwartet, wir als Berater zum Teil auch nicht, dass sich für ein Projekt wie Säule 2 in der OECD global eine ausreichende politische Mehrheit finden würde. Dies ist der OECD über das sogenannte BEPS Inclusive Framework im Jahr 2021 aber gelungen und sie hat dann sehr, sehr schnell auch ein sehr, sehr umfassendes Regelwerk dazu veröffentlicht und dazu auch dann die globale Unterstützung bekommen. Zweitens hatten viele betroffene Konzerne nicht damit gerechnet, dass die OECD es schaffen würde, für Säule 2 eine konzernrechnungslegungsbasierte, global standardisierte Bemessungsgrundlage durchzusetzen, was ihr in den Model Rules aber ebenfalls gelungen ist. Und dann die dritte, aber echte Überraschung für uns als Rechtsanwender und auch für die betroffenen Konzerne war aber, dass die OECD für die Berechnung der effektiven Mindestbesteuerung in die Adjusted Cover Taxes auch die latenten Steuern einbezogen hat, was also eine echte Revolution ist. Weil solange ich arbeite, war immer die Regel, Besteuerung sind Cash Taxes, aber nicht latente Steuern. Latente Steuern sind nur Konzernrechnungslegung.
Wie schätzen Sie bei Ihren von Säule 2 betroffenen Mandanten den aktuellen Stand Ihrer internen Vorbereitung auf das neue Regelwerk ein?
Ja, wegen der relativ niedrigen Schwelle mit einem Konzernumsatz von 750 Millionen Euro oder mehr betrifft OECD Säule 2 in Deutschland ungefähr 800-900 Unternehmen, global vielleicht 8000 Unternehmen und so aus meiner Erfahrung in der Praxis eigentlich 3 Fallgruppen. Wir haben einmal die erste Gruppe, das sind eigentlich so große, häufig kapitalmarktorientierte Konzerne mit sehr viel Erfahrung im Konzernreporting und auch mit guten Automationslösungen für die Berechnung latenter Steuern. Dann haben wir in der zweiten Gruppe so mittelgroße Konzerne aller Branchen mit einer größeren Auslandspräsenz, die aber bei den internen Ressourcen und auch den IT-Lösungen etwas schwächer aufgestellt sind als die erste Gruppe. Dann haben wir so eine dritte Gruppe, das sind die Unternehmen oder Konzerne, die die Schwelle von Pillar 2 mit 750 Millionen Euro gerade erreichen oder überschreiten, die bisher aber nur wenig Erfahrung mit globalem Tax-Reporting haben und auch viel weniger interne Ressourcen haben. Die erste Gruppe hat meistens bereits 2022 mit der Analyse des neuen Regelwerks angefangen und hatte auch ausreichend interne Ressourcen und Bestands-IT-Lösungen, um Pillar 2 zu analysieren und dann auch mit externer Unterstützung durch Berater im Konzern umzusetzen. Viele dieser Konzerne haben jetzt zum 30.06.2024 das neue Regelwerk erstmals im Reporting angewendet und konnten auch ihre Mindeststeuerrückstellungen erfolgreich berechnen. Bei der zweiten Gruppe ist es so, dass die häufig erst im Jahr 23 so mit der Analyse des Regelwerks angefangen hat und sich im Jahr 24 oft noch mitten in der Umsetzung befindet. Das Ziel dieser Konzerne ist dann zum 31.12.2024 ihre Rückstellungen aus Säule 2 berechnen und die Angaben im Anhang zum Konzernabschluss machen zu können und dann die erste Deklaration auf dieser Grundlage auch bis 2026 erfolgreich abwickeln zu können. Die dritte, wahrscheinlich am meisten betroffene Gruppe, hat sehr, sehr lange darauf vertraut, dass sie auf die temporären Einführungserleichterungen, also konkret den CBCR Safe Harbor, für sie dann zum 31.12. in allen relevanten Konzernjurisdiktionen vertrauen kann und dass sie dann den Herbst 24 und dann das Jahr 25 noch nutzen kann, bevor sie dann bis zum Juni 26 die erste Deklaration für Säule 2 für das Geschäftsjahr 24 erstellen und auch einreichen muss. Also ein sehr gemischtes Bild auch und auch unterschiedliche Umsetzungsstände.
Was ist das Grundkonzept von Säule 2 zur Berechnung der globalen Mindeststeuer und welche Herausforderungen ergeben sich daraus?
Ja, auch, glaube ich, eine wichtige Frage, die im Rahmen der Anwendung dann so häufig verloren geht, die aber hilft dabei, sich nochmal auch so ein bisschen zu orientieren. Das Regelwerk von OECD Säule 2 nutzt so als Startpunkt eine konzernrechnungslegungsbasierte Bemessungsgrundlage, diese bezeichnet die OECD dann als Global Income oder Loss, sowie eine konzernrechnungslegungsbasierte latente und laufende Ertragssteuer, also die berühmten Adjusted Cover Taxes, und berechnet dann daraus eine effektive Steuerquote, die für den Fall, dass sie unterschritten wird, also die Mindestschwelle von 15% nicht erreicht wird, dann für eine Konzernsteuerjurisdiktion diese neue Ergänzungssteuer in Höhe des Differenzbetrags entweder lokal oder bei der Konzernobergesellschaft auslöst. Im Standard werden sowohl die Bemessungsgrundlage als auch die Ertragssteuer, also laufende und latente, für Säule 2 aus den sogenannten Konzernpackages, neudeutsch aus der HB2, berechnet, wobei sich die OECD hier für eine G&V-basierte Berechnung entschieden hat, die wir in Deutschland als Mehr-Weniger-Rechnung bezeichnen würden. Allerdings durchbricht die OECD ihren Standard an einigen Stellen und fordert dann dort eine Neuberechnung von temporären Differenzen nur für Säule 2. Beispiele dafür sind unter anderem die Nachversteuerung von passiven und latenten Steuern, also sogenannte Detail Recapture, und Abweichungen zwischen Konzernbuchwerten und Pillar 2 Buchwerten, Reorganisationen sowie dann spezielle Übergangsregelungen rein in Säule 2. Unternehmen, die einen Konzernabschluss aufstellen und ein gutes Tax Reporting haben, kamen eigentlich nach einer Eingewöhnungsphase und Vertrautmache mit dem neuen Regelwerk sehr gut mit diesem OECD-Regelwerk und auch dem Ansatz zu Pillar 2 zurecht. Bis auf wenige Einzel- oder Spezialfälle, zum Beispiel asymmetrische Fremdwährungseffekte, enthalten die Konzernpackages und das Tax Reporting in der G&V auch fast alle Pillar 2 relevanten Informationen. Aus praktischer Sicht war und ist die Granularität der vorhandenen Informationen aber leider häufig zu gering, um diese 1:1 dann auf die neuen Pillar 2 Datenpunkte mappen zu können. Einige betroffene Konzerne berichten davon, dass ihnen dieses gewünschte 1:1-Mapping nur bei ungefähr 10% ihrer Datenpunkte gelang. Andere sehen sich eher so bei 15-20%. Viele Datenpunkte erfordern für Pillar 2 zurzeit aber noch manuelle Eingriffe und Nachbearbeitung oder Korrekturen, was eine echte Herausforderung für die vielen betroffenen Konzerne ist, die meistens eine Automation ihrer Pillar 2-Berechnung anstreben, insbesondere wenn sie dafür eine IT-Lösung haben, die sie nutzen können.
Nutzen, planen oder benötigen Ihre betroffenen Kunden eine eigene Säule 2 Steuerbilanz, das heißt ein weiteres Ledger neben IFRS oder US GAAP, HGB oder Steuerbilanz?
Ja, also auch eine spannende Frage, weil das ist so zurzeit, glaube ich, eine der wirklich offenen Anwenderfragen. Viele von OECD Säule 2 betroffene Konzerne erstellen bereits den Konzernabschluss nach einem globalen Rechnungslegungsstandard, also zum Beispiel IFRS oder US GAAP, oder nutzen dafür dann in Deutschland auch für die temporären Differenzen bereits drei Ledger. Das heißt, die meisten haben dann IFRS oder US GAAP für den Konzernabschluss, HGB für den deutschen Jahresabschluss und dann eine Steuerbilanz fürs Tax Reporting und auch für die deutsche Körperschaftsteuererklärung. Bei der Durchsicht oder Erstdurchsicht des Regelwerks OECD Säule 2 hatten viele Konzerne, insbesondere die von diesen hochkomplexen Regeln der OECD zur Nachversteuerung passiver latenter Steuern, also Digital Recapture, betroffen waren, gehofft, dass sie über diese mehrfach verschobene vierte Administrative Guidance der OECD, die am 17.06.2024 auch veröffentlicht wurde, noch Erleichterungen bekommen würden und zumindest für die DTL Recapture ein neues Ledger nur für Pillar 2 vermeiden könnten. Mit Bezug zu dieser Nachversteuerung der passiven latenten Steuern war die vierte Administrative Guidance der OECD aus dem Juni für viele betroffene Konzerne leider eine echte Enttäuschung, da sie nicht die erhofften Erleichterungen gebracht hat. Um hier für diese DTL Recapture jetzt ein neues Ledger für Pillar 2 zu vermeiden, werden hier viele Anwender prüfen, passive latente Steuern ab 2024, soweit sie aus IFRS stammen oder aus HGB auch stammen, entweder gar nicht mehr oder nur noch insoweit in ihrer Mindeststeuerberechnung anzusetzen, als sie unter eine der insgesamt 9 Rückausnahmen von der DTL Recapture nach Pillar 2 fallen. Also da werden viele vermeiden, dass sie ein viertes Ledger oder ein drittes Ledger aufsetzen müssen. Für diese Konzerne und alle anderen ist aber auch dann zu prüfen, ob diese Durchbrechung des Standards, dass Pillar 2 vom Grundsatz her G&V-basiert berechnet wird, durch die OECD dazu führen wird, dass sie ein Ledger für Pillar 2 einführen müssen, indem sie etwa bestimmte Bilanzansätze neu berechnen müssen. Beispiele, wo dieses der Fall sein könnte, sind immer noch Transaktionen mit hohen Abweichungen zwischen Konzernbuchwerten und Pillar 2 Buchwerten, gemäß dem Gliederungspunkt 2 der vierten Admin Guidance vom Juni 2024. Dann haben wir bestimmte Reorganisationen und auch Sachverhalte, die unter die Übergangsregelung für Pillar 2 fallen. Das wird sicherlich in den ersten 3 Jahren nicht alle von Pillar 2 betroffenen Konzerne direkt treffen. Die sollten sich das aus meiner Sicht aber ebenfalls ansehen, da sie dann spätestens nach dem Auslaufen des CBCR Safe Harbors ab 2027 gegebenenfalls diese Wertansätze für Pillar 2 brauchen, historisch weiterentwickelt oder gegebenenfalls auch neu berechnen müssen. Das heißt, das Thema ist eventuell verschoben, aber dann noch nicht gelöst.
Welche Entwicklungen zu Säule 2 sind in 2024 und 2025 noch zu erwarten, bevor bis zum 30. Juni 2026 die ersten Pillar 2 Steuererklärungen erstellt und eingereicht werden müssen?
Ja, das sehr, sehr umfangreiche Pillar 2 Regelwerk, sind ja mittlerweile fast tausende von Seiten, ist bereits sehr, sehr stabil. Und die OECD regelt jetzt mit den Admin-Hinweisen vor allen Dingen noch Sonder-Spezialfälle oder auch übersehene Einzelfälle. Noch im Jahr 2024 werden die fünften administrativen Anwendungshinweise von der OECD erwartet, die, so das Gerücht, unter anderem Details zum QDMTT Safe Harbor und auch zu hybriden Anti-Arbitrage-Planungen umfassen sollen oder könnten. Es bleibt abzuwarten, ob das wirklich noch in 24 dann der Fall wird. Dann hat die OECD relativ unerwartet bereits am 10. Juli den ersten Entwurf des XML-Schemas für den Mindeststeuerbericht, neudeutsch der Global Information Return, veröffentlicht, zu dem dann bis August noch Eingaben gemacht werden können. Aber hier ist auch davon auszugehen, dass das in 24 dann bereits final wird. Was noch fehlt, was auch viele Konzerne von der OECD fordern, ist zum einen ein permanenter Safe Harbor, also orientiert am CBCR Safe Harbor, also sowas in der Variante, vielleicht auch mit detaillierteren Berechnungen permanent. Und dann zusätzlich noch einen bisher im Regelwerk nicht vorgesehenen, also auch noch komplett fehlenden Streitbeilegungsmechanismus. Zum einen zwischen Jurisdiktion und der OECD, wenn es dazu Streitereien kommen sollte, zum Beispiel über die Umsetzung des Regelwerks lokal, und dann auch ganz wichtig zwischen den Jurisdiktionen und betroffenen Steuerpflichtigen, die vielleicht dann gegen die Jurisdiktion und die Pillar 2 Umsetzung vorgehen wollen. Für die betroffenen Konzerne selbst ist das Jahr 2024 ein nur Rückstellungsjahr, für das zum 31.12.24 dann möglichst gute Konzerndaten und auch möglichst gute Tax-Reporting-Daten vorliegen sollten und müssen, damit sie im Konzernabschluss zum 31.12.24 mögliche Rückstellungen für die Mindeststeuer entweder lokal oder bei der Konzernmutter in richtiger Höhe buchen können. Dieser Konzernabschluss zum 31.12.2024 bildet dann auch die Grundlage für diesen neuen Mindeststeuerbericht 2024, der aber dann erst bis zum 30.06.2026 für deutsche Konzerne beim Bundeszentralamt für Steuern digital einzureichen ist. Alle Konzerne werden hier versuchen, den CBCR Safe Harbor so lange und so weit wie möglich für alle Jurisdiktionen anzuwenden und sollten da von daher auf jeden Fall im Herbst 2024 die Zugangsvoraussetzungen und auch die Anforderungen so schnell wie möglich final prüfen, um da also auch Sicherheit zu haben. Für alle Jurisdiktionen, die aus dem CBCR Safe Harbor herausfallen, werden deutsche Konzerne prüfen, ob sie im Ausland einen QDMTT Safe Harbor nutzen können. Eine wirkliche Herausforderung für betroffene Konzerne ist zu Pillar 2 zurzeit insbesondere Erst- oder Einmalregistrierungen im Ausland. In den letzten Wochen haben sich viele da mit Belgien unter anderem herumschlagen müssen, wo sehr kurzfristig dann so eine Registrierungspflicht mit sehr, sehr vielen Details und Informationen auch kam. Und dann auch die Planung der deutschen Deklaration für das Jahr 2024, insbesondere für die Nicht-Pillar-2-Jurisdiktion, also Länder ohne Umsetzungsgesetzgebung, wo die betroffenen Konzerne eine Tochter mit einer niedrigen Steuerquote haben. Zum Beispiel wären da die Vereinigten Arabischen Emirate. Noch komplexer und herausfordernder gestaltet sich die Pillar-2-Deklaration für 2024 eigentlich nur für Konzerne aus Nicht-Pillar-2-Staaten, also beispielsweise den USA, die aber dann in Europa zum Beispiel eine umfangreiche Präsenz haben und wo ihre europäischen Tochtergesellschaften dann den Mindeststeuerbericht 2024 selber lokal erstellen und auch einreichen müssen, was für viele dieser Unternehmen also eine echte Herausforderung ist, weil das also vom OECD-Standard auch komplett abweicht. Also auch hier sehr unterschiedliche Stellen, aber die meisten Unternehmen, glaube ich, sind bisher schon ganz gut aufgestellt. Also ich bin von daher gespannt, wie sich jetzt das Jahr 2024 und dann auch 2025 gestaltet, bis wir dann die erste Deklaration wahrscheinlich bis zum Sommer 2026 durchlaufen haben.
Lieber Herr Dr. Kwalik, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben.
Vielen Dank und ich wünsche allen Unternehmen, die betroffen sind, im Rahmen der Pillar 2-Umsetzung gutes Gelingen und hoffentlich dann noch Lösungen von der OECD und auch natürlich auch dem BMF, die den Rechtsanwendern hilft und dann auch erwartete Vereinfachungen bringt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Beiträge von Herrn Dr. Kowalik und weitere interessante Infos zu dem Thema finden Sie in der Fachzeitschrift Der Betrieb sowie in unserer Recherchedatenbank OLIT. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.